Genau, danke, Jesus, für deine Gnade und für die Zeit jetzt in deiner Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort lebendig machst, Herr, dass du uns erinnerst an das, was für uns wichtig ist und dass du uns hilfst, einen nächsten Schritt zu gehen, Herr, sodass wir dir ein Stück näher kommen, dass du ein Stück größer in uns wirst, Herr, und dass du heller in uns leuchtest, zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Und zwar geht es heute von der Überschrift her, der Kampf der Gedanken. Der Kampf der Gedanken. Und ich dachte so, hä, habt ihr es dann dreimal so gehört? Ich dachte, na gut, dann wird es wohl darum gehen. Und dann kam so das eine oder andere. Und ich will mal noch ein bisschen was vorwegnehmen. Und zwar, was sind eigentlich Gedanken? Ich stelle jetzt keine Absolutheitsansprüche auf Vollständigkeit, aber so ein paar Sachen, die mir da dazu kommen. Also meiner Meinung nach sind Gedanken Überlegungen im Herzen, dass man so halt keine Worte äußert, aber halt drüber nachdenkt. Verschiedenste Art und Weisen oder verschiedenste Sachen. Oder Überlegungen des Kopfes, also des Verstandes. Ich habe das bewusst getrennt, weil ich denke, dass man das alles beides sehen muss. Es gibt Sachen, die treffen einen im Herzen, da weckt man die so ab. Und es gibt Sachen, die sind einfach nur ganz klar vom Verstand. Also zum Beispiel, wenn ich eine Matheaufgabe rechne, brauche ich dann nicht mein Herz dazu. Das mache ich in meinem Kopf. Und wenn ich vielleicht jemand sagen will, wie lieb ich ihn habe, dann ist es besser, ich rede aus meinem Herzen und lasse das nicht von meinem Verstand rüberkommen, weil dann kommt es nicht so gut an. So, was sind noch Gedanken? Es sind Ideen. Herr Buri, kannst du mal noch ein bisschen Kreide noch mit holen? Dann? Es sind Ideen, Einfälle, Ergebnisse oder Lösungen. Also manchmal denkt man sich ja sowas aus und denkt, oh toll, das könnte ich mal machen. Oder dort will ich gerne mal hin. Das überlegt man sich so in seinem Herzen. Ne? Oder in seinem Kopf, je nachdem. Oder es kommt einmal so ein Lichtblitz, oder wie nennt man das? So ein Geistesblitz. Ne? Bing, auf einmal denkt man, ja genau, das ist es doch. Und oder man hat auf einmal eine Lösung für irgendein Problem oder für irgendeine Aufgabe. Ne? Das sind alles so Gedanken, die in uns so irgendwie oder um uns vonstatten gehen. Und die gibt es halt so. Oder meiner Meinung nach sind es auch Worte, die nicht ausgesprochen werden. Ne? Genauso wie wir reden, genauso kann man mit dem Mund zureden, ohne dass es jemand hört. Mit unserem Herzen oder mit unserem Kopf. Und ich denke auch, dazu zählen Gefühle, Empfindungen, Wünsche, Sehnsüchte, so die verschiedenen, sag ich mal, Gefühlssachen, die es so gibt. Und wenn man das alles mal so zusammenzählt, das sind die Dinge, woraus wir dann Entscheidungen treffen. Ne? Der eine schneller, der andere langsamer. Der eine ist ganz spontan und reagiert aufs kleinste Gefühl, macht eine Entscheidung und flitzt darauf los. Der andere, der wägt es noch ab und denkt, na vielleicht. Ne? Und ist ein bisschen gemächlicher. Je nachdem, aber das spielt keine Rolle. Aber man denkt so, dann trifft man seine Entscheidung und dann macht man was. Und so laufen wir unseren Weg. So erfüllen wir unsere Aufgaben, so machen wir unsere Sachen, die wir halt so machen müssen. Das vielleicht als Vorrede. Warum habe ich es dann der Kampf der Gedanken genannt? Naja, ganz einfach. Nicht alle unsere Gedanken, die wir so haben, sind gut. Oder sind nützlich. Oder sind auferbauend. Oder helfen den anderen. Sondern es gibt genauso gut Gedanken, die Schaden bringen. Und die kaputt machen und die zerstören. Und die runterziehen. Na? Deswegen so die Frage, sind unsere Gedanken immer gut? Fragezeichen. Ich denke nicht. Also ist die richtige Entscheidung nicht immer leicht. Man muss sich halt sozusagen entscheiden, macht man das, wo man der Meinung ist, das ist gut, oder macht man das, wo man merkt, na, das war nicht so gut. Und daraus lernt man. Und ich denke, da hat jeder von uns so seine Erfahrung gesammelt, der eine schon ein paar Jahre mehr, der andere ein paar Jahre weniger. Aber diese Entscheidung müssen wir selbst treffen. Zu unterscheiden zwischen gut und böse und das tun, wo wir in unserem Herzen denken, das ist recht vor Gott. Aber wir sind ja nicht alleine im Kampf, sondern Gott steht uns ja bei und er hilft uns. Ne? Und wie macht er das? Gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Aber ich will mal auf eine Sache eingehen, und zwar erstmal von dem Teil, wo wir sagen, die Gedanken sind nicht so gut. Die Gedanken sind nicht so aufbauend, die Gedanken ziehen uns runter oder die Gedanken machen kaputt. Also zusammengefasst, schlechte Gedanken. Das ist mal Teil 1. Weil das ist ja das, wo wir eigentlich sagen, das wollen wir nicht. Aber komischerweise beschäftigt es uns immer mal. Und Gott hat uns was dazu gegeben. Und zwar, der Paulus schreibt das in Epheser 6, Vers 17. Na, hier ein kleines bisschen weiß es, worum es geht. Also, hier steht drin, setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf. Mal nur der erste Teil des Verses. Also Gott hat uns einen Helm gegeben und der Helm ist logischerweise um den Kopf. Na? Man könnte das vielleicht noch erweitern, aber mir geht es mal heute hauptsächlich um den Kopf. Na, er hat uns auch einen Brustpanzer gegeben, der unser Herz schützt. In beiden spielen sich Gedanken ab. Und dieses Bild wollen wir heute mal noch ein bisschen ausschmücken. Und dann gibt es noch eine interessante Stelle. Und zwar, die lese ich mal in 2. Korinther 10, Vers 1 bis 6. Die kennen wir auch schon alle, haben wir schon oft gehört, manchmal vielleicht auch gemacht. Und zwar, ich lese bewusst mal ein bisschen mehr vor oder den Abschnitt ein bisschen länger, weil ich denke, dann macht das ein besseres Bild noch. Ich, Paulus, schreibt also an die Korinther, ermahne euch mit der Güte und der Freundlichkeit des Christus. Ich, der ich persönlich Umgang mit euch zwar demütig, aus der Ferne aber stark sein soll. Zwingt mich bitte nicht, meine Stärke zu zeigen, wenn ich komme. Denn ich habe vor, energisch gegen die aufzutreten, die behaupten, wir würden schwächliche Menschen sein. Also der Paulus hat hier Anlage gekriegt von verschiedenen Leuten nach dem Motto, das, was der Paulus schreibt, ist ja alles super, aber wenn er da ist, der ist er ganz lieb, das ist nicht so schlimm. Wenn man da mal was verzappt, da ist er schon gnädig und da sieht er drüber hinweg. Und hier sagt der Paulus nochmal, hallo, ich ermahne euch mit der Güte und Freundlichkeit des Christus. Also, ich spreche euch ernst zu euren Herzen zu. Ich will nicht streng sein, wenn ich da bin. Ich schreibe euch das zwar jetzt alles auf, denkt drüber nach, denken, ne? Und trefft die richtige Entscheidung und geht den richtigen Weg. Damit, jetzt lese ich weiter, denn ich habe vor, energisch gegen die aufzutreten, die behaupten, wir würden schwächliche Menschen sein. Natürlich sind auch wir nur Menschen, aber wir kämpfen nicht nach Menschenweise. Und jetzt beschreibt der Paulus diesen Kampf, den er hat. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude. Und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Machen wir nur bis Vers 45. Also hier beschreibt der Paulus, dass er den Leuten als erstes sagt, hey, ich kann auch streng sein, wenn ich da bin, aber darum geht es mir nicht, sondern mir geht es um was anderes. Mir geht es darum, dass ihr eure Gedanken den Christus unterordnet. Ne? Ganz zum Schluss. Und unterstellen sie Christus. Das heißt, im Gehorsam Gott gegenüber sollen wir unsere Gedanken denken und ihm unterstellen. Und das, sagt der Paulus, ist ein Kampf. Ne? Denn das sagt hier, unser Kampf ist nicht von menschlicher Art. Also es geht nicht darum, dass man mit den anderen einen Ring macht und wer dann, was weiß ich, wie beim Boxen auf dem Boden liegt, hat verloren. Das ist menschlicher Art. Ne? Sondern es geht hier um was anderes. Und er sagt, die Waffen Gottes sind mächtig. Mit denen kann man solche Gedankengebäude einreißen. Warum Gedankengebäude? Habe ich vorhin gesagt. Wir denken, wir treffen Entscheidungen und danach machen wir unser Handeln. Je nachdem, was wir so denken. Und wenn wir also unser Denken von Gott bestimmen lassen, werden wir so entscheiden und so handeln, wie Gott möchte oder was ihm wichtig ist. Genau. Mir kommt dann noch ein anderes Beispiel von jemandem, der das nicht gemacht hat. Und zwar, das erzähle ich nur kurz, der Daniel, der Prophet, der wurde als junger Mann nach Babylon verbannt, ne? Hat dort verschiedene Sachen erlebt. Und irgendwann hat er, glaube ich, zweimal den König Nebukadnezar einen Traum ausgelegt und hat ihm gesagt, was los ist. Hat gesagt, hey Nebukadnezar, das, was du machst, ist nicht recht vor Gott. Aber der Nebukadnezar hat gedacht, er ist der Allergrößte und hat sein Zeug weitergemacht. Dann hat er wieder einen Traum gekriegt. Der war ganz komisch und den hat der Daniel gedeutet. Und dann hat der Nebukadnezar wieder nicht beachtet. Der hat ihn also wieder vergessen, der hat nicht drüber nachgedacht. Der hat die Warnung, was Gott ihm gesagt hat, in sein Herzen nicht beachtet. Sondern, was war ein paar Monate später? Der stolziert auf seinen Palast rum und denkt, ich bin der Größte. Das ist das Babel, was ich mir gebaut habe. Meine große Stadt und niemand ist so groß wie ich. Und dann kam ein Engel vom Himmel und hat gesagt, du hast das Wort gekriegt. Das war's mit dir, du wirst erniedrigt. Ja? Also in seinen Herzen stiegen solche Gedanken auf. Ich bin der Größte, ich bin der Beste, niemand ist so wie ich. Und Gott hat es gesehen und hat mehrfach davor darauf hingewiesen, hey, du liegst verkehrt. Danach hat er sich gedemütigt, hat Gott die Ehre gegeben und hat festgestellt, dass Gott größer ist als alles. Bloß als ein Beispiel. Also, woher kommen das? Woher kommen die Gedanken? Oder, was ich gerade gesagt habe, die Überlegungen des Herzens. Und da kommt mir eine Bibelstelle, und zwar Hebräer 4, Vers 12. Die wird eigentlich meistens für andere Sachen verwendet. Aber ich tue sie mal ein bisschen abkürzen. Und zwar am Anfang steht hier, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksamer. Also das Wort Gottes. Na gut, nee, wir können es ja komplett vorlesen, ist okay. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchdrängt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Das finde ich schön ausgedrückt hier. Also, es richtet und es beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Das heißt, wir können anhand von dem, was Gott hier in seinem Wort geschrieben hat, beurteilen, ob das, was in unserem Herzen ist, ihm entspricht oder nicht. Ne, das steht ja hier, das ist klar und das trennt das Seelische vom Geistlichen. Man könnte auch sagen, das Licht vom Menschlichen. Das heißt, manche Gedanken kommen aus dem Herzen. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, woher kommen die Gedanken? Manche kommen aus dem Herzen. Das sind so Überlegungen. Vielleicht ist man mal verletzt worden und denkt dann, und dann knuspert es so innen drin und man bringt das nicht in Ordnung. Dann kommt Groll und Ärger und irgendwann kocht es dann raus. Ne? Aber es fängt mit was klein an. Und wenn es schon klein da ist und wir lesen sein Wort, Ärger, Zorn und so weiter, sollte nicht sein, dann können wir unser Herz prüfen. Ups, bei mir rumpelt es drin. Ich sollte das in Ordnung bringen. Das Wort scheint hinein und wir dürfen sehen, dass das, was in unserem Herzen ist, entweder richtig ist oder nicht richtig. Und können es beurteilen und von Gott in Ordnung bringen lassen. Beziehungsweise wir uns vor ihm demütigen, kommen wir noch drauf. Woher kommen solche Gedanken noch? Jesus hat mal gesagt, die Augen sind das Fenster zur Seele oder das Tor zur Seele. Das heißt, mit unseren Augen nehmen wir jeden Tag Massen an Informationen aus. Wenn wir was angucken, dann haben wir nicht nur ein Bild vor Augen, sondern sofort kombinieren wir das Bild mit verschiedenen Erlebnissen, Wünschen, was auch immer. Und wir denken darüber nach. Über vieles, was wir sehen, nicht, weil so viel denken kann man gar nicht, wir sehen ein bisschen mehr. Aber über das, was uns wichtig ist, denken wir darüber nach. Oder mit unseren Ohren hören wir Sachen. Welche, die wir hören sollen, welche, die wir vielleicht nicht hören sollen. Und wir denken darüber nach. Und wir bilden unsere Rückschlüsse. Oder wir hören ganz normal in der Schule unsere Aufgabe und müssen sie ausrechnen. Na, dann machen wir das halt im Kopf. Aber so die tieferen Sachen, das, was uns wirklich wichtig ist, das, was entscheidet, welchen Lebensweg wir gehen, das machen wir in unserem Herzen. Ich denke, das machen die wenigsten im Kopf. Und wenn, dann ist es so eine Blitzentscheidung, die, ich sage mal, nur bedingt manchmal gut ist. Das heißt, wir überlegen, wir denken darüber nach und wir treffen eine Entscheidung. Und da sind mir so ein paar Sachen gekommen. Und zwar hat der Andreas letztes Mal immer so ein bisschen was gesagt über aktiv und passiv. Na? Das heißt, wie beim Autofahren, also aktiv ist, ich habe das Lenkrad in der Hand, ich steuere. Passiv ist, der Autopilot ist an und das Ding fährt von alleine. Gibt es bei uns noch nicht so viele, ist aber theoretisch möglich. Das heißt, Wir gehen jetzt davon aus, wir behandeln den Abschnitt schlechte Gedanken. Ja? Also Gedanken, die nicht gut sind. Ich habe gesagt, die kommen entweder aus dem Herzen raus, weil was nicht in Ordnung ist, oder weil wir Sachen angucken, die vielleicht nicht gut sind, oder weil wir Dinge hören, mit denen wir uns lieber nicht beschäftigen sollen. Und dann denken wir darüber nach und dann merken wir, oh, wenn ich das am Wort Gottes prüfe, ist es nicht gut, passt nicht zusammen. Das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ich aktiv bin, wie wird dann meine Entscheidung ausfallen? Ich male das mal bloß so als Sinnbild an. Also wenn ich das Lenkrad in der Hand habe und auf der Straße ist irgendeine Situation, dann lenke ich einfach dran vorbei oder schalt an. Ich werde also nicht einfach stur drauf zufahren und macht's bumm. Ich denke, wieso stehst du hier mitten im Weg? Das ist meine Straße. Ja, das kann zwar sein, dass meine Straße ist, aber das nützt nichts, wenn ich den anderen über den Haufen fahre. Ja? Davon ist mir nicht geholfen und dem anderen auch nicht. Also selbst wenn ich im Recht bin, kriege ich trotzdem Stress. Also aktiv fahre ich draußen rum, drumherum. Das heißt, das eine wäre, ich treffe meine Entscheidung, achso, ich hätte schon drüber schreiben müssen, schlechte Gedanken, das merkt euch einfach, trifft auch bei guten zu. Aber das heißt, wenn ich aktiv bin, dann werde ich eine Entscheidung treffen und zwar so, wie es im Wort Gottes gemäß ist. Ne, haben wir ja vorhin gesagt, wir können unser Innerstes prüfen, ne, die Bibelstelle steht noch dran, das Wort Gottes richtet und beurteilt unsere geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. An dem kann ich prüfen, ob die Entscheidung, die ich jetzt treffe, in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Wenn ich also aktiv, werde ich nach dem Wort Gottes entscheiden. So, und wenn ich das mache, dann kommt auf alle Fälle was Gutes raus. So, gucken wir mal, dass wir nicht noch einen Strich vergessen. Ja. Genau, und wie sieht es dann im Zweifelsfall aus? Das heißt, ich habe jetzt von der Waffenrüstung ja nur den Helm erstmal erwähnt, es gibt natürlich noch mehr. Das heißt, wenn man sich dem Wort Gottes gemäß verhalten will, dann muss man meistens noch was machen. Ne, was machen die Soldaten damals im Krieg, wenn die Pfeile geflogen kommen? Die stellen sich nicht hin, oh cool, jetzt kommen die Pfeile, ich habe meinen Helm auf. Also ich habe früher manche solche Filme angeguckt, das haben die nie gemacht. Die haben immer ihr Schild hochgehalten, ne? Und haben sich erstmal dahinter in Sicherheit gebracht. Das heißt, wenn man sich dem Wort Gottes gemäß verhält und wir gehen ja davon aus, es kommen schlechte Gedanken, dann halte ich mein Schild hoch. Das bedeutet aktiv, sage ich, nein, das lasse ich in meinem Herzen nicht zu. Das bedeutet, ich halte mein Schild hoch. Und wenn ich das mache, dann werde ich den Sieg davon tragen und dieser Gedanke plumpst runter. Also ich sage mal, glauben. Und dann habe ich ja einen Sieg. Super. Das wäre also der ideale Weg. Aber nicht immer machen wir das so. Manchmal sind in meinem Herzen viele Überlegungen, wo vielleicht Gott nicht so glücklich drüber ist, aber die wir aus irgendwelchen Gründen halt noch nicht in Ordnung gebracht haben. Und dann treffen wir unsere Entscheidung anders. Dann können wir nämlich zum Beispiel, an dem Beispiel jetzt mit dem Autofahrer, ne? Der fährt also auf der Straße und auf der Straße, auf seiner Straße, wo er jetzt fahren darf, seine Fahrspur, steht jemand anders. Ich habe aber das Recht und ich darf hier zuerst fahren. Dann entscheiden wir also so, wie es in unserem Herzen ist. Nicht dem Wort Gottes unbedingt gemäß. Man könnte auch sagen, ich schreibe mal hin Ego. Ich denke, das trifft es am kürzesten. Muss ich nicht so viel schreiben. Man könnte auch sagen, gemäß meiner Begierde, gemäß meiner Verletzung, gemäß meiner aktuellen Gefühlslage oder wie auch immer. Na? Was wird dann passieren? Es gibt auf alle Fälle keinen Sieg, sondern eine Niederlage. Na? Weil das ist nicht im Glauben. Und es ist egal, ob das ganz natürliche Sachen sind oder ob man da irgendwelche verschiedenen hochgeistlichen Dinge behandelt. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Das wäre der eine Weg, aber es gibt noch einen anderen Weg. Der führt aber auch nicht zum Sieg. Der ist aber noch schlechter. Überlegt mal, es könnte noch sein. Ich habe ja gesagt, aktiv. Es gibt also auch noch den Weg passiv. Was bedeutet passiv? Also aktiv bin ich jetzt. Ne? Ich habe das Mikro in der Hand. Ich kann überlegen, was ich jetzt hier reinrede. Ich kann entscheiden, wann ich nach rechts und nach links laufe und wann ich wieder umdrehe. Und ich mache das jetzt. Ich bin also aktiv. Ich entscheide. Passiv wäre der Autopilot, was ich vorhin so grob gesagt habe. Oder passiv ist von mir aus ein kleines Baby. Was macht das? Das liegt da. Das braucht Mama und Papa. Wenn es Mama und Papa nicht hat, macht es einen lauten Ton. Und das will versorgt werden. Das kann sich also noch nicht selber um sich kümmern. Na? Das heißt, das kleine Kind sieht auch was. Vielleicht sogar die ähnlichen Sachen wie mir. Das hört auch was. Wenn wir daneben sind, vielleicht sogar das Gleiche. Aber es reagiert ganz, ganz anders. Erst wenn es größer wird, wenn es selber, sage ich mal, Sachen entscheiden kann, dann wird es auf einmal, oh, das ist ja ein kleines Persönchen, das ist ja aufgewacht, cool. Nein, dann freut man sich da so drüber. Wenn so die ersten Reaktionen kommen, man merkt, oh ja, es reagiert drauf. Es ist nicht mehr einfach nur Essen zuführen. Und genau, jetzt macht es einen Ton. Das ist aber aktiv. Gut, das heißt, wenn jemand passiv ist, ist er meiner Meinung nach einfach ein Gefangener. Das heißt, der lässt mit sich machen. Das bringt auch nichts. Das ist ungefähr das, was im Lobpreis kam, das Bild mit dem Joch, ne, wo Jesus gesagt hat, er will das Joch zerbrechen. Wie auch immer das aussieht. Und Jutta hatte ein ähnliches Bild gehabt, ne, bei unserer gleichen Grundaussage. Das heißt, dieser oder diese Person, die kriegt zwar diesen Input, die kriegt diese Worte, die sieht vielleicht diese Bilder, die hört auch alles, aber die ist irgendwie unfähig, sich wirklich frei zu entscheiden. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, was auch das immer mal sein mag. Aber dort gibt es Handlungsbedarf. Das heißt, das Schema kam mir halt einfach so. Und mir persönlich hilft das immer, wenn ich so ein kleines bisschen so eine Abfolge habe, dann kann man sich da, wie soll ich sagen, seine Reaktion, die man in der Vergangenheit geführt hat, wo man überlegt hat, das war gut oder das war nicht so gut, kann man dann einfach daran nochmal Revue passieren lassen. Darüber nochmal nachdenken, warum ist mir das damals so gegangen? Warum habe ich dort und dort einen Streit erlebt? Oder warum war das und das besonders schön? Und wenn man den Heiligen Geist bittet, bitte Herr Jesus, zeig mir doch mein Herz. Ne? Das Wort Gottes geht in unser Herz hinein. Und es beurteilt, es macht Licht, es zeigt, was von mir war und es zeigt, was Gottes Maßstab ist. Und wenn man das macht, dann zeigt ihm der Heilige Geist auf einmal auf, guck mal, du hast das und das so und so gemacht. Aber das wollte ich doch gar nicht. Das spielt keine Rolle, man hat es gemacht. Und wenn man das dann in Ordnung bringt, dann fängt man an, dieses Unkraut und diese schlechten Gedanken und das Zeug, was nicht in Ordnung war, im Herzen rauszupflücken oder den Heiligen Geist zu bitten, dass es rausnimmt. Und dann wird es besser. Dann ist man nämlich hier schon beim ersten Mal abbiegen, nicht mehr auf Ego, das ist aber meine, sondern auf Glauben. Nee, Herr, das passt mir zwar jetzt nicht, mein Gefühl im Herzen sagt, das ist aber komisch, aber ich entscheide mich dein Wort gemäß. Und auf einmal stellt man fest, das war ja viel besser. Man hat ja irgendwie gewonnen. Ich kann es zwar noch nicht ganz so irgendwie fassen, das ist irgendwie so anders, aber es hat einen anderen Ausgang. Und wenn man einen Sieg hat, hat man danach auch Freude. Wenn man danach traurig und niedergedrückt ist, war es kein Sieg. Ja? Das heißt nicht, dass davor keine Tränen sein dürfen. Das ist okay. Ne? Im Psalm irgendwo gibt es irgendwas geschrieben, dass jemand ausgeht mit Tränen und dass er die Ernte einbringt mit Jubel. Ja, und das ist sowas, was man da erleben darf. Man bringt sein Herz vor Gott in Ordnung. Das tut einem leid und das tut vielleicht auch mal weh. Das ist okay, wenn man da mal weint. Aber danach gibt es Jubel, weil man frei ist, weil das Böse weg ist. Und weil man merkt, man wird nicht mehr von dem Bösen weggezogen, wo man sonst immer abbiegen musste. Genau. Und warum muss man abbiegen? Das lesen wir in Epheser. Habe ich ja gerade vorgelesen, ne? Von dem Helm. Wenn man da ein paar Verse zurückgeht. Und zwar, der Paulus schreibt das ja an die Epheser, damit sie wissen, wie das funktioniert, beziehungsweise was Gott uns zur Verfügung stellt. Und er nutzt hier ganz normal dieses Bild von einem römischen Soldaten mit der ganz normalen Rüstung, wie es damals üblich war. Ja? Und er sagt hier ab Vers 10, und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Also es geht nicht um uns, es geht auch nicht darum, dass wir besonders toll sind, sondern wir dürfen Gott bitten und er macht uns stark. Und wie macht er das? Die Bedingung dafür ist, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Also hier geht es darum, hier kämpft jemand, der nicht unbedingt rechtmäßig kämpft, sondern der versucht, durch Heimtücke, durch was auch immer alles ihm so einfällt an Fallen und an Fallen, uns daran zu hindern, zu gewinnen. Aber Gott hilft uns durch seine Kraft und durch sein Wort. In anderen Übersetzungen steht auch mal Kriegslist. Ne? Das heißt, man trickst den anderen aus, damit man erwischt. Und genauso versucht das der Teufel mit uns. Aber auch der Paulus schreibt irgendwo, dass ihm die Gedanken des Teufels nicht unbekannt sind. Das heißt, das wissen wir eigentlich auch. Der Teufel will kaputt machen, will runterziehen, will Streit, Ärger und so weiter aussehen, damit wir das dann tun. Aber wir sollen diese Waffenrüstung anziehen, Vers 13, ne? Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Das heißt, es ist nicht jeden Tag so. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Ne? Also linke Spur hier in dem Sinne. Könnt ihr sagen, Überholspur. Also wir sollen aktiv sein, wir sollen dem Wort Gottes gemäß unsere Entscheidung treffen. Wir sollen es im Glauben machen, auch wenn wir es vielleicht nicht gleich sehen oder wenn wir uns sagen, na, das verstehe ich aber nicht, warum soll ich denn das jetzt so machen? Mach's einfach. Und danach hört es dann irgendwann auf. Der Angriff, der bleibt keine Tage lang durchgehend. Das ist meist nur eine kurze Zeit. Und dann dürfen wir Sieg haben. Durch die Gnade unseres Herrn. Ja? Damit ihr standhalten könnt. Damit wir Kraft haben, nämlich Gottes Kraft, um stehen zu bleiben. In anderen Übersetzungen steht, und das Feld behalten oder das Gebiet behalten. Ja, dass wir also nicht zulassen, dass der Teufel eindringt und sein Unwesen bei uns treibt. So. Dann habe ich gesagt, Helm auf. Ne? Machen wir wieder zurück. Es ging heute um den Helm. Und wenn wir den Helm aufsetzen, sage ich mal, ist es eine aktive Haltung, Handlung. Das heißt, ich sage, ja, ich möchte mir so verhalten, wie es deinem Wort entspricht. Zum Beispiel, was ich, Motorrad fahren oder auf dem Bau. Ne? Da weiß jeder, wenn hier einer ohne Helm draußen rumflitzt, ist keine gute Entscheidung. Also die erste Entscheidung ist, wir nehmen die Schutzrüstung auf, die Gott uns zur Verfügung stellt. Wir setzen den Helm auf. Wie machen wir das? Wir bitten ihn einfach drum. Weil hier steht irgendwas. Setzt auch den Helm der Gewissheit eurer Rettung auf oder eures Heils. Das heißt, ich denke, ja, wir sind alle errettet und jeder von uns hat den Helm von Gott gekriegt. Na? Und manchmal hilft das zu sagen, ich setze das auf, den Helm des Heils, einfach, dass man sich persönlich daran erinnert. Das ist vollkommen okay. Ja, aber da zählt noch mehr dazu. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem Straßenverkehr gegeben. Ne? Das nützt also nichts, wenn ich den Helm auf habe als Motorradfahrer und trotzdem fahre, wie ich will. Dann nützt mir auch der Helm nichts. Sondern ich muss mich achtsam verhalten. Nämlich, wie ich das ja angeschrieben habe, dem Wort Gottes gemäß. Ich kann also nicht tun, was ich will. Und falls mir da irgendwas geschieht, ist das eine Schutzsache. Also ich bin geschützt. Falls mir irgendwie durch irgendwelche Sachen ein Unfall oder ein Schaden zukommen sollte. Ja, oder auf dem Bau muss man einen Helm aufhaben, ganz einfach, wenn irgendwelches Zeug von oben runterfällt und man kriegt es auf den Kopf, ist das gar nicht gut. Ne? Das heißt nicht, dass man dann auf dem Bau machen kann, was man will. Ne? Und überall rumflitzen, nur weil man einen Helm auf hat. Sondern man muss sich trotzdem ordentlich verhalten, sondern es ist ein zusätzlicher Schutz. Ne? Wenn man was Heißes anfasst, zieht man auch den Handschuh an. Wenn das heiße Zeug aber hinrutscht, in den Arm anschmort, hat man sich vielleicht falsch verhalten oder komisch angefasst, wie auch immer. Ne? Oder es halt einfach passiert. Aber ne, immer nicht das Übertreiben. Ne? Nach dem Motto, ich bin jetzt geschützt, ich kann jetzt alles machen, was ich will. Das geht nicht. Ne? Denn Leichtsinn, das bringt dann bloß Schaden. Und wenn man absichtlich gegen Vorschriften verstößt, bringt es auch Schaden. Das ist nicht gut. Also den Helm auf und die Entscheidung zum Gehorsam oder dem Wort Gottes gemäß. Das führt zum Sieg. So, das erstmal als so Grundmuster. Aber jetzt geht es ja um die Gedanken. Na, was haben da die Gedanken mit dem Helm zu tun? Na, ganz einfach. Du darfst mal was aufsetzen, Bori. Ich habe noch irgendwo was mit. Und zwar, ich habe heute meinen Helm mitgebracht. Müsstest du drauf kriegen, ne? Passt mir auch. Super. Kannst du das Visier aufmachen, ruhig. Das beschlägt es nicht. Super. Ups, was war denn das? Ja. Du kannst einfach mal am besten neben die Tafel stellen. Danke. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Helm auf. Ne? Und unsere Gedanken haben jetzt einen Schutz. Und wir können jetzt unsere Sachen nachgehen. Und dann ist es aber so, dann kommt auf einmal ein Gedanke. Ne? Und ich tue den Gedanken jetzt einfach mal so darstellen. Ich mache das mal so hier. Ne? Ping, ping. Einfach liegen lassen. In dem Fall. Das heißt, wir haben gemerkt, da hat was an den Kopf rangeklimpert. Ja, okay. Und es liegt vor den Füßen. So. Das ist so ein Gedanke, der so kommt. Und es ist so wie ein Same. Das heißt, man kann den einfach liegen lassen oder man kann den aufheben. Man kann einfach drüber hinwegsehen oder man kann sich damit beschäftigen. Die Gedanken, die uns kommen, die können wir aufnehmen und weiterdenken oder wir können sagen, nee, will ich nicht. Und uns dagegen entscheiden und weitergehen. Manchmal kommen auch so ein Gedankengewitter und man denkt, was ist denn heute los? Dann darf man diesen Vers anwenden, weil ich vorhin gesagt habe, die Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht erstmal um einen einzelnen Gedanke. Und du denkst vielleicht, das ist aber komisch. Aber doch, es ist so. Pass mal auf, ich mache es mal ein bisschen anders. Und zwar, ich bin jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Also, lauf einfach mal lang. Ne, du bist jetzt auf dem Weg zur Schule. Und dann kommt der Gedanke. Klick. Und du bleibst stehen. Und es liegt vor deinen Füßen. Was ist das jetzt für ein Gedanke? Bleiben wir mal bei der Schule. Was weiß ich, du hast eine Arbeit nach Ort. Und du weißt genau, du bringst es nicht. Und du machst dir Sorgen in deinem Herzen schon so ein bisschen. Also wenn du dir in deinem Herzen schon Sorgen machst und denkst, wie wird denn das werden? Was wirst du da machen, wenn dir so ein Gedanke kommt, oh, die Arbeit nach Ort? Du wirst ihn nicht ignorieren, sondern du wirst darauf eingehen. Na? Darfst mal aufheben, ein bisschen angucken und du denkst da so drüber nach, bist abgelenkt. Du hast trotzdem deinen Helm auf, ne? Aber du fängst an, drüber nachzudenken, wie wird denn die Arbeit sein? Hier in dem Fall habe ich extra Haribos genommen, weil die nämlich nicht wehtun und weil die auf alle Fälle gut schmecken und man da schön drüber nachdenken kann. Ne? Und was machen wir jetzt damit? Das heißt, wenn wir das aufheben und uns damit beschäftigen, dann nehmen wir es in uns auf. Ne? Genauso wie man die es essen könnte. Und dann sind sie in uns drin. Hier reicht aber schon das Angucken und das damit beschäftigen. Ne? Dann nehmen wir die Gedanken in unser Herz auf. Und was passiert, wenn das in Same ist? Dann sehen wir genau das in unser Herz. Und wenn das Sorgen sind, dann sehen wir Sorgen in unser Herz. Vielleicht wir Männer, wir fahren auf Arbeit und wir sehen irgendwas Hübsches, weil es gerade draußen schön warm ist. Dann dürfen wir uns entscheiden. Finger weg, Augen weg, besser gesagt. Dort will ich nicht hingucken. Nein, das möchte ich nicht. Oder gucken wir noch zweimal hin. Wenn wir nochmal hingucken, machen wir genau das. Wir heben das auf und beschäftigen uns damit. Das möchte Gott nicht. Na? Und das heißt, in dem Fall, Abschnitt 1, ich bin aktiv, verhalte mich dem Wort Gottes gemäß und habe einen Sieg. Wie muss ich das also machen? Wenn so ein Gedanke kommt, wenn ich jemanden sehe auf der Straße oder wenn mich die Sorgen übereilen. Dann darf ich meinen Fokus auf Jesus richten. Ich kann das einfach liegen lassen. Der Gedanke fällt einfach runter. Ich habe meinen Helm auf und kann einfach weitergehen. Kann sagen, nee, Herr, nein, will ich nicht. Du hast in deinem Wort gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Oder du hast in deinem Wort gesagt, wir sollen rein sein. Dann mache ich das, Punkt. Und so entscheide ich mich. Nein, ich nehme es nicht auf, lasse es liegen und gehe weiter. Und werde mich darüber freuen, dass ich hier durchgekommen bin. Oder ich habe vielleicht meinen Helm auf. Aber ich treffe eine falsche Entscheidung. Ach, das ist aber so schwer, die Arbeit. Und wenn das auch noch drankommt, ach nee, das bringe ich doch nicht. Was wird denn da werden? Oder ich mache mir irgendwelche anderen Vorstellungen. Dann geht es um mich. Ich denke, ich muss das schaffen. Und ich trage meine Last für mich alleine. Aber manche Lasten sind einfach zu schwer. Oder ich denke, na, einmal geht schon. Kann man schon noch mal hingucken. Nee, soll ich nicht. Weil die Gedanken, die hochkommen im Herzen, die sind nicht in Ordnung, sondern die sind Sünde vor Gott. Und dann trage ich keinen Sieg davon. Oder ich habe meinen Helm gar nicht auf. Darfst du mich absetzen? Mal gucken, oh nein. Ich habe dich ein bisschen falsch. War noch ein bisschen Krübel drauf, ja. Ja, super. So, wenn ich jetzt was ranwerf ohne Helm, ne, das ist jetzt nur ein Gummibärchenbäckchen, bing. Das tut es nicht weh. Aber es können ja auch mal böse Gedanken kommen. Oder jemand meckert uns an. Oder schreit uns an. Oder macht uns schlecht. Sachen, die wehtun. Ne? Und wir haben keinen Helm auf, also das ist jetzt mal kein Gummibärchenbäckchen, sondern ein Stein. Das tut richtig weh. Was wird logischerweise passieren? Die Person ist verletzt, sie wehrt sich und sie schießt zurück vielleicht auch noch. Und das, was dann runterfällt, denkt man auf einmal, was war denn das? Hebt man auf und beschäftigt sich damit. Und ohne Helm ist es natürlich viel schwerer dann zu widerstehen. Ne? Aber trotzdem, es kommt nicht nur auf den Helm drauf an, sondern auf die richtige Entscheidung. Der Helm ist eine Unterstützung. Ne? Und wenn ich das dann aufnehme, was vor mir liegt, dann mache ich mein Herz auf und lasse die Saat rein in mein Herz, die mir gerade rangeworfen wurde. Also der Helm schützt, verhindert aber nicht die falsche Entscheidung. Sondern, was sagt der Paulus? Darum ergreift zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Also wir sollen stehen bleiben. Und mir kommen noch ein paar Worte zu dem Passiv, zu dem Gefangenen. Und da ist im Herzen so eine komplett andere Grundeinstellung oft drin. Die Einstellung ist, wer gibt mir was? Wer erfüllt meine Wünsche? Wer bedient mich? Wer macht was für mich? Wann komme ich endlich auch mal dran? Wer erfüllt meine tiefen Sehnsüchte? Was weiß ich? Vielleicht wünschst du dir einen Partner, vielleicht hast du schlechte Noten, vielleicht gefällt dir deine Arbeit nicht, vielleicht brauchst du eine andere Wohnung, vielleicht brauchst du ein Auto oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ne? Und das können Sachen sein, die vielleicht nützlich sind, die man braucht, aber es kann auch im Herzen so tief eine Sehnsucht drin sein, dass man einfach sich da so hingibt und sich dann behandeln lässt von außen, sage ich jetzt mal so. Sozusagen, dass alles, was dann so an Gedanken kommt, dass man das einfach in sich raufnimmt und so, wie soll ich sagen, ja, wie mache ich es am besten, so auf sich anwendet. Vielleicht auch Sachen, die einen gar nicht betreffen oder die gar nicht für einen gedacht waren. Man ist immer so wie so sofort angesprochen, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Ne? Was ist, stehen zwei Personen zusammen, ich rede mit der einen Person und die andere Person geht auf einmal los und was hast denn du hier? Und ich denke, hä, das war doch gar nicht für dich bestimmt, das war für jemand anders. Ne? Weil man halt in seinem Herzen so ist wie, wo kriege ich das endlich her, was ich mir wünsche? Und genau. Und das soll man halt nicht sein, sondern die Sachen, wie mit dem Joch vorhin, ne, das soll man von Jesus zerbrechen lassen und abgeben und sagen, Herr, ich will nicht gefangen sein von meinen Sehnsüchten, von meinen Wünschen, sondern ich will frei sein, auf der anderen Seite dir zu folgen. Weil Jesus hat gesagt, mein Joch ist leicht. Genau. Und dann habe ich so gesagt, Herr, wo haben wir denn da in deinem Wort mal ein paar schöne Beispiele? Gibt ja massenweise. Und wir sind immer noch in den Teil mit den schlechten Gedanken, okay? Und da kommt mir ein Beispiel, und zwar ein Jünger Jesu. Hat man letztes dran, ne? Alle Namen. Jetzt geht es um den Namen, den es zweimal gibt. Also der Judas Iskariot, der war ein Jünger Jesu. Der wurde auserwählt, der hat einen Heiligen Geist gekriegt, der ist mit draußen rumgezogen, der hat mit Kranken gesund gemacht, Evangelium verteilt, ist Jesus mit nachgefolgt. Aber da war was in seinem Herzen. Der hat seine Prüfung nicht bestanden. Der hatte falsche Entscheidungen getroffen. Der Johannes sagt in so einem kleinen Nebensatz, was das ist und warum das eine oder andere passiert ist. Da sagt einfach nur, Judas war ein Dieb, Judas hatte die Kasse und Judas hat das Geld rausgestohlen. Mehr als leider nicht. Das heißt, der Judas wollte vielleicht auch mal groß sein. Und da hat er immer den Geldbeutel gesehen und dachte, oh, da ist so viel drin. Na, ich tue es jetzt ein kleines bisschen ausschmücken. Oh, da ist so viel drin. Wenn ich mir da ein bisschen was rausnehme, das fällt überhaupt nicht auf. Das merkt doch keiner. Vielleicht hat es auch keiner gemerkt. Aber der Johannes hat es trotzdem gewusst. Sonst hätte er es nicht aufschreiben können. Und was war das? Es war die Sehnsucht nach, ich will vielleicht auch mal groß sein oder ich will reich sein oder was weiß ich. Hat er gedacht, Gelegenheit macht Diebe, das nehmen wir gleich mal mit. Ne? War keine gute Entscheidung. Und was sehen wir dann? Die kleine Tat des Diebstahls ist in sein Herzen aufgegangen. Und was ist da draus geworden? Eine große Tat des Diebstahls und des Verrats. Hey, der hat mit den hohen Priestern verhandelt und hat wieder Geld gekriegt, 30 Silberstücke, dass er seinen Chef verraten tut. War genau das Gleiche. Seht ihr, wie das aufgegangen ist, wie sich das vermehrt hat, das Schlechte, in seinem Herzen? Und dann hat es zu Selbstmord geführt, weil er gemerkt hat, das war verkehrt, was ich gemacht habe. Und er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Ganz schlecht. Na? Aber es ist so ein Weg, das ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Weißt du, wenn der Judas von Anfang an so gewesen wäre, also wirklich so schlecht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus durch den, sag ich mal, oder der Gott durch ihn mit Hilfe des Heiligen Geistes Taten vollbracht hat und dass er mit den anderen Jüngern ausgezogen ist und das irgendwie gepasst hat. Na? Ja, Jesus hat gewusst, was von Anfang an, was mit ihm passieren wird. Das schreibt ja auch der Johannes. Aber es geht nicht darum, dass wir wie so eine Marionette laufen, sondern Gott hat uns frei gemacht und das möchte er auch. Ne? Aber Gott ist allwissend und er weiß trotzdem, was wir machen. Auch wenn wir es noch nicht entschieden haben. Ne? Im Psalm 139 steht gleich am Anfang, du kennst meine Gedanken von ferne. Manche sagen sogar, bevor einer schon da war, weißt du schon alles. Ne? Das heißt, Gott weiß alles. Aber er liebt uns und das sollten wir wissen. Und ein anderes Beispiel, als noch alles gut war, war, als Adam und Eva im Paradies waren. Ne? Ist genau das Gleiche. Der Teufel hat sich gedacht, ich schnapp mir die Eva, die ist so vielleicht leichter zu schnappen. Wie auch immer. Werden wir es nicht weiter aus. Und hat ja was vor der Nase gehalten. Und was war? Das hier war der Adam. Der stand nämlich daneben. Der hat nichts gemacht. Der hätte einfach sagen können, Eva, Finger weg, Schlange, hau ab. Hat er nicht gemacht. Da stand daneben. Aber die Eva, die war aktiv, aber die hat überlegt. Aber Gott hat doch gesagt, wir sollen das nicht machen. Ne? Nächste Ebene, Wort Gottes. Aber wenn ich so sehe, der Baum, der macht schlau. Vielleicht kann ich doch mal essen. Und genau da hat sie sich für die andere Seite entschieden. Und es gab eine Niederlage. Kann man bestimmt auch anders ausdrücken. Aber es war ein Ungehorsam. Gott hat was gesagt und die haben es gemacht. Gott hat aber seinen Teil eingehalten. Gott hat nämlich gesagt, wenn er von der Frucht esst, müsst ihr sterben. Das wollte Gott nicht. Aber deswegen sage ich, er hat uns einen freien Willen gegeben. Sonst hätte er uns als Marionetten erschaffen können. Hat er nicht gemacht. Sondern hat gesagt, ihr dürft euch frei entscheiden. Auch wenn es falsch ist. Auch wenn es gegen mich ist. Ich zwinge euch nicht. Ihr seid frei. Und was mir aber hier draußen noch wichtig war, als Gott dann die Sache klärt abends, sagt er verschiedene Sachen. Und ich will nur mal die zwei rausnehmen. Und zwar zu der Frau sagt er, viele Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen. Doch er wird über dich herrschen. Und das ist mir so ins Herz gefallen, wo ich dachte, das ist eigentlich ein Fluch. Es geht nicht darum, dass man jemand anders beherrscht oder besitzt. Das soll nicht so sein, sondern von Anfang an hat Gott die zwei zur Ergänzung geschaffen. Und zum Mann hat er gesagt, ab jetzt musst du arbeiten. Und du sollst schwitzen und du musst dich anstrengen, dass was wird. Und mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist, denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Also alles, was an dir sozusagen so mal wertvoll geschaffen ist, Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht, das ist zunichte geworden. Und all das hat Jesus für uns wieder hergestellt. Jetzt leuchten wir nicht so wie die zwei damals, aber in unserem Herzen dürfen wir leuchten. Ja. Genau. Und die Schlange hat erniedrigt und hat Feindschaft gesetzt zwischen der Schlange und dem Samen der Frau. Also zwischen Jesus. Und Jesus hat sie besiegt. Aber, nochmal zurück, es beginnt alles mit einem Gedanken, mit einer Idee. Und das ist also wie ein Samenkorn. Und ist die Frage, fällt es in unser Herz rein? Lassen wir es drin aufgehen? Lassen wir es sich vielleicht noch drin vermehren? Ne, jeder, der einen Garten hat, habe ich schon ein paar Mal gesagt, der weiß, wie schnell sich das Unkraut vermehrt. Das ist immer das Erste. Kann man sich anstrengen, wie man will. Und wenn wir also so eine schöne Pusteblume in unserem Herz auspusten, dann gibt es viele Pusteblumen. Und ist die Frage, wollen wir das haben? Ne? Oder sagen wir von Anfang an, nee, ich möchte das nicht, weil ich habe das schon mal erlebt, wie viel Arbeit das macht, wenn man die alle wieder rauszupfen muss. Und ein anderes Beispiel wäre, ein gutes Beispiel, sage ich jetzt mal, wäre zum Beispiel der David. Ne? Der hat sich dann irgendwann, als er König war und alles super war, hat er sich so gedacht, sag mal, ich lebe hier in meinem Palast und Gott hat nur ein Zelt draußen. Das passt doch nicht, dem müssen wir da was Großes bauen. Ne, der hat es gut gemeint in seinem Herzen, hat gedacht, oh Gott, ich muss dir doch mal endlich was Schönes, Großes machen, dass du auch mal in einem würdigen Gebäude bist. Ne? So mit meinen Worten mal gesagt. Und da hat der Prophet, der hat dort bei ihm gesagt, na klar, du hast Gottes Geist, kannst du machen, alles super, mach das. Du bist doch der König. Und als er wieder gegangen ist, hat er auf dem Absatz umgedreht, weil Gott zu ihm gesagt hat, kehr um. Sagt dem David, nee, du baust mir kein Haus. Du bist hier nicht der Bauherr, du hast eine andere Aufgabe, das macht jemand anders. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Ja, und was hat der David gemacht? Der hat nicht gesagt, ich will aber das bauen, das ist mein Haus, das will ich doch vor Gott bauen, damit alle sehen können, was ich für ein tolles Haus gebaut habe. Nee, hat er nicht gemacht. Der hat festgestellt, das Wort war ein Gedanke, der war auch toll, aber wenn ich ihn am Wort Gottes prüfe, Gott sagt mir gerade, nee, das soll jemand anders bauen. Nämlich dein Sohn. Dann lass es halt. Hat er eingelenkt. Hat sich darunter gedemütigt. Hat gesagt, okay Gott, ich baue dir kein Haus. Der hat es vorbereitet. Hat Sachen rangeschafft, damit sein Sohn das dann schön bauen könnte. Aber er hat es nicht gebaut. Das war auch so ein Gedanke, der in sein Herzen hochgekommen ist. Der vielleicht gar nicht schlecht klang. Aber Gott hat gesagt, nee, jetzt ist nicht die Zeit dafür und du bist nicht der, der das machen soll. Und er hat sich korrigieren lassen. Und das soll doch uns ein gutes Beispiel sein. So, dann habe ich nochmal, also woher kommen die Gedanken? Habe ich gerade gesagt, ne? Immer innen aus unserem Herzen. Ne, Jesus hat gesagt, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ne, und wenn die Worte, also das ist das Resultat unserer Überlegungen, dann sind auch die Gedanken in unserem Herzen drin. Und dann wäre hier also wieder die Frage, wer oder was wohnt in unserem Herzen? Kommt da Freude raus? Kommt da Auferbauung raus? Kommt da Frieden raus? Kommt da Hilfestellung raus? Oder alle guten Sachen? Oder eher Sachen, die nicht so gut sind? Dann lebt da ein bisschen anderes Zeug in unserem Herzen. Das dürfen wir dann rausschmeißen oder uns davon reinigen. Und ne, wir sind immer noch bei den schlechten Gedanken. Die guten kommen zum Schluss. Das heißt, ich lese noch mal kurz die Stelle aus Matthäus 15, Vers 19. Und da hat sich der Jesus davor mit den Pharisäern über Sachen unterhalten, ob man es nur essen darf oder nicht. Und dann hat der Petrus gefragt, na, wie ist denn das nun? Und da sagt Jesus zu ihm, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Also Jesus sagt das ja ganz klar. Und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, falsche Aussagen, also Lügen, Verleumdungen und so weiter. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen, dadurch wird er nicht unrein. Also Jesus tut ja ganz klar trennen zwischen den natürlichen Sachen und den geistlichen Sachen. Wo er sagt, das ist vor Gott Sünde, aber das andere, das ist keine Sünde. Ich denke, wenn man noch einen Bauen sich mal die Hände wäscht, ist das schon okay. Aber wenn man den Apfel davor reinbeißt, ist das auch nicht schlimm. Jetzt schmunzeln wir vielleicht drüber, aber dem war das halt damals wichtig. Genau. Oder, das ist ja Wie ich das hier auch angemalt habe, gibt es da davon verschiedene Stufen. Ne? Das heißt, man kann einmal einen Gedanken in sein Herzen zulassen, wo man weiß, oh, das war jetzt nicht richtig. Dann bringt man es wieder in Ordnung und der Heilige Geist macht unser Herz wieder sauber, beziehungsweise das Blut Jesu, wenn wir ihm um Vergebung bitten, und dann wird das wieder rausgerupft und ist in Ordnung. Wenn wir das aber nicht machen, dann geht der Samen irgendwann auf und wir alle haben irgendwelchen bösen Samen in unserem Herzen. Denn in Sprüche selbst steht ja irgendwo, dass das Herz des Menschen böse ist von Jugend an. Also nicht von Kleinkind an, sondern von Jugend an. Na, da kommt das ganze Zeug dann raus. Oder fängt an rauszukommen. Das will der Herr Jesus verändern. Weil er möchte ja in unseren Herzen wohnen. Und der Jakobus beschreibt das ziemlich gut. Und zwar in Jakobus 4. Na, nochmal genau die gleiche Sache, was ich hier angemalt habe. Sagt er, ab Vers 1, woher kommen denn die Kriege und die Streitereien unter euch? Sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ne? Also immer so der Weg hier, nein, es geht um mich, Ruf Niederlage. Nein, es geht um mich, wieder Niederlage. Hat vielleicht der andere gewonnen, scheinbar, aber hat keinen Frieden im Herzen. Und so geht es hin und her. Und dann beschreibt er das noch weiter. Ihr seid gierig und bekommt nichts. Ich will das aber, ich will das aber. Nee, kriegst du nicht. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also sagt ihr, hey, man muss mal Gott bitten. Dann kriegt man vielleicht das, was man sich wünscht. Vielleicht. Aber er sagt hier, und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Also das heißt, die sind ja auf der Straße falsch abgebogen. Die springen also immer hier zwischen den zwei Ebenen hin und her. Es geht um mich. Es geht wieder um mich. Ich will aber das. Ich brauche aber das. Nee. Ne? So ein Auf und Ab. Immer so kurz Erdboden, kurz hochgucken, schwupp wieder abtauchen. Und nicht gut. Möchte Gott nicht. Und dann sagt er auch, warum? Weil ihr in böser Absicht bittet, um es, damit es nur um euch geht, damit ihr befriedigt werdet. Das ist nicht die Absicht Gottes. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst, Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Aber Gnade gibt er umso mehr. Deshalb sagt er in seinem Buch, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn ich hier, egal auf welcher Seite von denen, wo es vielleicht nicht so gut war, merke, das war falsch und ich bitte Gott um Gnade, wird es mir geben. Aber je nachdem, wie weit ich abgesackt bin, nützt das nichts, wenn ich von der Niederlage sage, na, aber es geht doch um mich, wieder Niederlage. Es geht doch um mich, wieder Niederlage. Nee, ich muss mal noch ein paar Ebenen höher. Hier drüben muss ich abbiegen. Na? Dann wird es anders. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Ne? Gott unterwerfen heißt Gottes Wort gehorsam sein, im Glauben reagieren. Dann werden wir gewinnen. Dann werden wir den Sieg haben. Durch Jesu Gnade, weil er hat den Sieg. Und er lässt uns mit dran teilhaben. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Ne? Das mit dem Gummibärchenbäckchen. Nicht aufheben. Nicht drüber nachdenken. Nicht im Herzen weiter ausbreiten, dass noch mehr davon wird. Sondern was soll man machen? Nähert euch Gott, dann wird auch er euch nahe sein. Ne? Im Glauben, im Wort Gottes gemäß. Und dann sagt noch, wascht die Hände, ihr Sünder, also bringt eure Taten in Ordnung, reinigt euer Herz, ihr Zweifel, was ihr Zwiespältigen. In meiner anderen Übersetzung steht, ihr mir doppelter Seele. Das heißt, die Person ist mal so und mal so. Vielleicht hat sie manche Lebensbereiche, wo sie im Sieg ist, wo sie sagt, alles kein Problem, klappt super. Und andere Lebensbereiche, wo es immer wieder Niederlage gibt und schwankt so hin und her. Na, also wie eine doppelte Seele. Die Herzenshälfte, die eine ist gut, sage ich mal mit dem Salopp, und die andere ist schlecht. Was soll man hier machen? Reinigt euer Herz, ihr Zwiespältigen. Wie? Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll es sich in Trauer verwandeln, eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Also ich muss einsehen, wo hier ich stehe und muss sagen, Herr, ich hab's vermasselt. Bitte hilf mir wieder raus, bitte hilf mir zurück. Vielleicht bin ich auch hier und muss erstmal überhaupt aufwachen. Kann auch sein. Aber es geht los mit dem Gedanken. Es geht los im Kopf, eine Entscheidung zu treffen. Ich will zurück. Das, was ich gemacht habe, war falsch. Und dann mich führen lassen von Gott, richtig abzubiegen. Dann wird es wieder besser. Ne, wie im Natürlichen. Man muss das Beet immer jäten, dann ist es erstmal sauber. Aber es kommt trotzdem immer wieder was hoch. Ob das nur vom Nachbar reingepustet wird oder selber noch am Boden war, spielt keine Rolle. Man muss immer mal nachjäten. Aber die Grundentscheidung ist, jetzt fliegt mal alles raus. Jetzt machen wir hier mal wieder braune Erde, damit was Schönes Neues wachsen kann. Genau. Das sind also die Sachen, die von innen aus in unserem Herzen rauskommen. Und manchmal ist das nicht mit einmal gemacht und auch nicht gleich gründlich oder, wie soll ich sagen, restlos, sondern da wird immer mal wieder irgendwas sein, wo man feststellt, nee, das gefällt Gott auch nicht, das muss ich auch in Ordnung bringen. Genau. Oder es kann von außen kommen. Ne, es kommt ein Gedanke. Meinetwegen Gott sagt einem was oder die Finsternis wirft ihnen irgendeine Idee zu oder vielleicht irgendwelche Menschen ringsherum oder ich sehe irgendwelche Werbung oder was auch immer. Das ist nicht vollständig. Und da kann man das, denke ich, gut zusammenfassen, wenn man sich hier einen Galater schnappt. Und der Galater sagt ziemlich gegen Ende, Kapitel 6, Vers 7, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Und dann beschreibt er das noch näher. Wer auf sein Eigenleben sät, wird davon das Verderben ernten. Also, Eigenleben ist Ego. Wer also denkt, das ist richtig, der wird eine Niederlage haben. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Also wenn ich meine Entscheidung dem Wort Gottes gemäß treffe, dann werde ich überwinden. Und dann schreibt das nochmal ganz praktisch. Wir wollen also nicht müde werden, also strengt also an sozusagen, sich gut zu verhalten, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Ne? Also es sagt hier gleich, dass es nicht der komfortable ist, der Babyweg. Passiv hinlegen, nichts machen, tralala. Aber Gott hat was gesagt, dem Überwinder wird das zuteil werden. Wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Das heißt, wir haben eine Aufgabe vor uns und diesen Kampf müssen wir kämpfen. Und der beginnt in unseren Gedanken. Und nun ist es natürlich so, na, da kommen ja so viele Gedanken, was ist denn jetzt der Richtige? Wann hat denn jetzt Gott zu mir geredet? Ne, vielleicht beschäftigt dich irgendeine Sache ganz, ganz doll. Dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, wenn du jetzt was von Gott hörst, dann kann es unter Umständen deinen Wünschen gemäß sein. Warum? Ganz einfach, weil dein Herz ganz laut brüllt. Mach das so, das ist viel besser. Das ist normal. Ne, das geht uns genauso, das geht mir auch so. Deswegen haben wir uns ja gegenseitig. Und das ist dann immer das Coole, weißt du, Gott hat ja so verschiedene Gnadengaben gegeben. Und auf einmal hat jemand ein Wort oder ein Bild, der überhaupt nichts von der Sache weiß. Der selbst weiß vielleicht auch nicht, was das bedeutet. Aber ich selber weiß mein Herzen sofort. Ups, das war für mich. Ne? Und dann hat Gott mir was gesagt. Ohne den Filter von meinem eigenen Herzen und von meinen eigenen Gedanken. Das hilft immer sehr. Und so kann man dann entscheiden und lernt, was Gottes Stimme ist und was nicht Gottes Stimme ist. Und es ist ganz normal, dass man am Anfang, wie soll ich sagen, von einem Hinweis oder von einem so einem Wort zum nächsten so lächzt. Also man denkt, oh ja, jetzt, oh danke Herr, du hast mir das gesagt, super. Und dann brauche ich vielleicht wieder eine Entscheidung, warte ich wieder drauf, dass irgendjemand mir was sagt und super. Und ich hangel mich so durch von dem einen zum anderen. Das ist in einem gewissen Lebensabschnitt okay. Aber Gott möchte, dass wir weiterwachsen, weil er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, jeder von uns kann Gott in seinem Herzen wahrnehmen. Aber wir müssen manchmal lernen zu unterscheiden, was ist jetzt mein eigenes, was ist jetzt vom Feind und was ist jetzt Gott. Worum man das auf alle Fälle prüfen kann, ist an seinem Wort. Aber das Wort ist ja ziemlich dick, da steht ziemlich viel drin und ist manchmal nicht so einfach. Ne? Aber es geht auch noch einfacher. Manchmal sagt man, aus Fehlern soll man lernen. Ne? Das heißt, wenn man einmal festgestellt hat, ich habe gedacht, Gott hat mir das gesagt, das war so laut in meinem Herzen, und man tut es und stellt fest, ich glaube, es war nicht gut, dann weiß man, okay, dieser Samen, der da aufgegangen ist in meinem Herzen, war nicht die Stimme Gottes. Das heißt, die Frucht, die zeigt die Art des Samens. Ne? Also wenn ich hier Pusteblumen sehe, Löwenzahn, dann werden keine Möhren aufgehen, sondern Löwenzahn. Ne? Und Wenn ich also das tue, was mir die Finsternis eingeflößt hat, obwohl ich vielleicht denke, das war Gott, und stelle dann auch fest, das ging voll gegen Baum, dann weiß ich, ja, habe ich mich irgendwie verhört. Ne? Und das ist normal, so geht es jedem von uns. Und so lernen wir einfach, unsere Ohren zu spitzen und auf Gott zu hören. Aber was ich finde, was ganz wichtig ist, ist die Art und Weise, wie Gott redet. Ne? Also Gott, soll ich mal sagen? Ja, genau. Der hat zum Beispiel gesagt, das Brot, was im Tempel liegt, dürfen nur die Priester essen. Und dann kam doch tatsächlich der David vorbei und hat gesagt, ich habe Hunger, kannst du mir nicht was zu essen geben? Hat es gekriegt und hat gegessen. War das nur falsch oder war es richtig? Ne? Das heißt, es gibt schon Vorschriften, die man einhalten muss, aber Gott ist ein Papa und Gott ist kein Roboter. Und Gott ist auch kein Computer, wo es nur 1 und 0 gibt, sondern Gott hat uns lieb. Und manchmal kann man bei dem einen so und bei dem anderen so entscheiden. Aber was haben wir gelesen? Worum ging es in Hebräer 4, Vers 12? Um die Überlegungen in unserem Herzen. Um die Absichten. Das ist das, was Gott sieht. Das sehen wir Menschen nicht. Das kriegen wir manchmal offenbart oder wir wissen es oder wir geben es zu oder geben es auch nicht zu. Aber darum geht es Gott. Und wenn der eine halt so ist, dann braucht er vielleicht mal eine Ermutigung und sagen, na los, mach das doch einfach mal. Und dem anderen musst du vielleicht einbremsen und sagen, Finger weg, du hast das schon ein paar Mal gemacht, jetzt ist aber mal gut. Bei dir sind jetzt mal ein paar andere Sachen wichtig. Ne? Und deswegen, unser Gott ist ein Papa und der hat uns lieb. Und da möchte, dass wir wachsen. Ne? Und wenn der eine halt in der 3. Klasse ist und der andere schon in der 5. Klasse, dann gibt es halt unterschiedliche Aufgaben. Ne? Aber Schule haben wir alle, bis zum Schluss. Und genau, das heißt, die Frucht zeigt an, ob das, was ich getan habe, oder das, worauf ich gehört habe, ob das Gottes Stimme war oder nicht. Und dann werden wir uns, kommen wir zum Schluss noch drauf, mit dem Wort Gottes beschäftigen, das Lesen, das in uns aufnehmen. Dann wird ein guter Same gesät in unserem Herzen. Und wenn man das Original kennt, dann erkennt man das, was falsch ist. Manchmal kann man das nicht so richtig sagen, denkt also, irgendwas stimmt ja nicht. Aber was ist denn das? Was ist denn das? Man merkt das so im Herzen, hier ist irgendwas Schieflage, das klingt zwar alles richtig, aber hier ist irgendwas komisch dran. Das heißt, der Heilige Geist zeigt uns im Herzen, Achtung, aufpassen, genau hingucken. Hier ist was nicht in Ordnung. Vielleicht machst du es, stellst fest, es war verkehrt. Vielleicht lässt es aber auch und stellst danach fest, super, danke Herr, du hast mich bewahrt. Und kriegst dann vielleicht erst später mit, was da dran falsch war. Aber der Heilige Geist lebt in unserem Herzen und er zeigt so ein ganz sanftes Achtung. Aber man muss zuhören. Der Heilige Geist macht das nicht mit so einem großen Hammer oder mit so einem Lautsprecher, sondern man muss ihm sein Ohr leihen. Und dann redet er zu uns. Genau. Und dann sehen wir, ob das, was wir zugehört haben, gepasst hat oder nicht. Ich fand es dann lustig. Ich habe früher, als ich so frisch damit Gott gestartet habe, habe ich so verschiedene Sachen aufgeschrieben. Und da war das genauso, wie ich euch jetzt gesagt habe. Da waren einige lustige Wünsche dabei. Und danach habe ich gesagt, oh, danke Herr, dass du das nicht gemacht hast. Schön. Das wäre eine tolle Bauchlandung geworden. Ne? Und da schmunzelt man jetzt drüber. Aber man kriegt so eine, wie das Gott zu Mose gesagt hat. Ne? Dem Volk hat er die Gebote gegeben, so machen, so machen, so machen, so machen. Warum? Weil die es so klar gebraucht haben. Sonst hätten die sich nur rausgeredet und rumdiskutiert. Ne? Aber zu Mose, dem hat er seine Wege erklärt, dem hat er sein Herz beigebracht. Er sagt, hey, ich liebe das Volk, ich möchte, dass es doch ins Land endlich reinkommt. Da war eine ganz andere Verbindung da. Und genau so möchte es doch Gott mit uns jetzt machen. Es geht ihm doch nicht darum, uns irgendwelche Gesetze aufzudrücken. Genau, also, und was für Samen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Steht in Galater 5, die Frucht des Geistes oder die Werke des Fleisches, habe ich vorhin schon vorgelesen. Ne? Und je nachdem, was man tut, je nachdem, von welchem Weg man sich entscheidet, kommt entweder Frucht raus, wo man sich darüber freuen kann, wo man den anderen sagen kann, hey, ich habe das so gemacht, das war zwar komplett komisch, aber Gott hat es so toll geführt, das kann ich dir so weiterempfehlen, das kannst du auch so machen, das war gut. Oder vielleicht musst du auch sagen, na, das und das und das und das habe ich alles gemacht, das war alles nicht so gut. Dann lass mal ein bisschen anderen Samen in dein Herzen reinkommen. Also die Frage an dich wäre, was wächst in deinem Leben oder in deiner Familie? Na, kannst du für dich selbst beantworten. Was wächst in deinem Herzen? Entspricht das dem, zumindest von der Grundrichtung, was in Galater 5 als Frucht des Geistes bezeichnet wird? Oder ist es eher das, was oben drüber steht, als Werk des Fleisches? Wenn das noch immer hochkommt, dann lass es in Ordnung bringen. Ist nicht gut. Es kommt nicht zu was Gutem raus. und triff eine Entscheidung. Was soll denn in Zukunft wachsen? Ich denke, jeder von uns möchte, dass was Gutes rauskommt und dass wir Gott Freude machen. Und dafür gibt es also ein Ziel und ich muss meine Aufgabe tun. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ja Herr, ich will das, aber mich bei der nächsten Entscheidung wieder für den anderen Weg entscheide, wird nichts rauskommen. Das spielt also zusammen. Ne, zum Beispiel Matthäus 5, Vers 9 sagt, dass die, die den Frieden stiften, Kinder Gottes genannt werden. Das heißt, wenn wir mit unserer Anwesenheit, mit unserem Dasein Frieden verursachen, dann zeigt das, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Das wäre zum Beispiel eine gute Frucht. Wenn dein Ziel vielleicht ist, groß zu werden, und du willst aber auch endlich mal das und das mal durchdrücken und das muss doch mal gemacht werden, somit so, dann ist das der Weg hier mit den drei Buchstaben. Da geht es um dein Ego, um deinen Stolz, dass du endlich mal was Tolles machen willst, weil du ja so toll bist. Aber darum geht es nicht. Gott ist der, der groß ist und der, dem alle Ehre gebührt. Oder vielleicht versuchst du auch noch deinen Willen irgendjemand draufzudrücken, deinem Partner oder deinen Kindern oder was weiß ich, oder deinen Arbeitskollegen oder Klassenkameraden oder was weiß ich. Herrsch nicht über den anderen, haben wir vorhin gelesen. Das über den anderen herrschen, das war ein Fluch, der ausgesprochen ist. Wird ausgesprochen wurde von Gott, da wo Adam und Eva ungehorsam waren. Davon hat uns Jesus befreit. Sondern er hat gesagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Aber du darfst herrschen. Und zwar über die siebte Frucht, mit der siebten Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung ist auch herrschen. Über dich selbst. In Fachkreisen nennt man das Disziplin. Oder Spurtreue. Na, da darf man herrschen. Da kann man uns voll austun und uns Mühe geben, dass wir immer schön jumm, geradeaus flitzen. Na? Ich schmück das mal so ein bisschen aus. Da soll man nämlich herrschen, weil das brauchen wir nämlich. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir wieder auf der ganz anderen Seite, sind nicht aktiv, sondern passiv und lassen mit uns machen. Das wollen wir nicht. Genau. Was natürlich da auch mit reinzählt, was ist mir wichtig, ne? Weil das haben wir vorhin schon gesagt, daran wird dann sich entscheiden, wie du deine nächsten Entscheidungen triffst. Was ist dir wichtig, was ist dir wertvoll? Und das sind doch die Sachen, die deinem Herzen wohnen. Ne? Die kommen dann halt irgendwann raus. Und das alles ist ein Lernprozess. Und ich denke, bei keinem von uns ist es perfekt, bei mir schon gleich gar nicht. Und es kann optimiert werden. Ne? Aber ich denke, was dabei, es sollte irgendwie so ein Fortschritt sichtbar sein. Also wenn du zum Beispiel mal über dich kurz nachdenkst, denkst, wie war es denn vor 10 Jahren? Und du dann auf einmal in dein Herzen Dankbarkeit verspürst und sagst, oh danke Herr, du hast das und das und das hast du mit mir gemacht und du hast mich da rausgeführt, hast mich von da befreit. Dann denke ich, ist das doch was Gutes und da kann man Gott Ehre drüber geben und kann ihn dafür danken. Wenn du aber feststellst, also damals hatte ich die und die Wünsche, die sind immer noch da, die sind immer noch nicht erfüllt, dann würde ich da mal ein Fragezeichen setzen. Vielleicht gibst du es mal ab. Und was müssen wir dann in unserem Herzen machen? Habe ich schon gesagt, natürlich gute Sachen sehen. Dafür hat uns ja der Andreas vorige Woche noch ein paar Bibelstellen geschickt, die wir angucken können. Die behandle ich jetzt nicht. Und damit wären wir dann sozusagen bei Teil 2. Das heißt, so wäre der Umgang mit den schlechten Gedanken. Ne? Dass wir den Sieg behalten. Und dann müssen wir natürlich die guten Sachen sehen. Weil ich habe ja vorhin gesagt, in Galater 6, Vers 7 steht, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Also wenn ich mit meinen Worten ganz viel negativ rede, dann muss ich nicht wundern, wenn ich ganz viel Unkraut in meinem Herzen ernte. Oder wenn ich mit meinen Worten die anderen Leute schlecht mache, muss ich mich nicht wundern, wenn ich keine Freunde habe. Ne, das passt dann irgendwie zusammen. Was ich sehe, das werde ich ernten. Wenn ich aber gute Sachen sehe, dann werde ich auch gute Sachen ernten. Ne? Und zwar bloß ein paar Beispiele. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ne? Gott hat uns angenommen. Er möchte, dass wir seine Kinder sind. Er bestätigt uns und er sagt, hey, ich bin dein Papa, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Ne? Das sagt er auch in vielen anderen Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. So eine ganz bekannte. Ne? Gott hat uns schon geliebt, bevor wir da waren. Da hat er Jesus auf die Erde geschickt und hat gesagt, hey, mach den Weg frei, damit endlich meine Kinder wieder zu mir zurückkommen können. Wer würde denn das für uns machen? Vor seine Urenkel schon mal Grundstück kaufen und Geld anlegen, damit die dann ein Haus bauen können. Würde niemand machen. Ne? Einfach mal so mal ins ganz Irdische runtergebrochen. Aber Gott hat das gemacht. Alles war schlecht in der Welt. Ne? Und hat Jesus geschickt, komm, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir endlich die Gefangenen hier befreien. Der Weg muss aufgemacht werden. Ne? Und dann sagt er zum Beispiel in Johannes 15, sagt Jesus ganz viel, geht es um den Weinstock. Und dann gibt er uns ein neues Gebot und sagt, hey, ich habe euch geliebt. Niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben hingibt, oder seine Seele, seine Wünsche hingibt für die Sachen des anderen, des Nächsten. Und hat uns Liebe ins Herz gegeben, ne? Wie zum Beispiel Römer 5. Oder Jakobus 1, Vers 17. Gott ist gut und jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Also brauchen wir niemand anders bitten, sondern Gott gibt es uns. Aber wenn er gut ist und wenn er vollkommene Geschenke gibt, dann würde er uns doch nicht Sachen geben, die uns schaden oder die schlecht für uns sind. Weißt du, das passt nicht zusammen. Würden wir doch mit unseren Kindern auch nicht machen. Sicherlich würden wir vielleicht unter Beobachtung das eine oder andere zulassen, damit das Kind lernt, hey, das passt nicht. Nee, das passt wirklich nicht. Aber ich will das unbedingt. Na komm, ich passe mit auf. Du kannst mal kurz probieren, aber es feststellen, es geht nicht. So, dann bis es dann Klick macht und einsieht, ja, es geht wirklich nicht. Ne? Und Gott ist gut. Da gibt uns auch die Gelegenheit. Aber wenn wir ihm vertrauen, wird er uns das geben, was gut ist. In seinen Augen. Ne? Oder Jesus, Matthäus 11, Vers 28. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und von ihm sollen wir lernen. Genau. Und darüber dürfen wir nachdenken. Das ist der gute Samen, den wir in unser Herz reinlassen dürfen. Weißt du, wo wir uns dran festhalten können? Und den müssen wir reinsehen. Und was passiert dann, wenn wir das zulassen? Dann kommt auf immer Freude. Dann stellen wir fest, ei, irgendwie die Last wird weniger. Ne, wie wir das vorhin gehört haben, das Joch wird zerbrochen. Der Druck lässt nach. Man wird frei. Manchmal frei von sich selber. Und wenn man frei und freudig ist, ist man natürlich sofort auch dankbar. Das kann man nicht trennen. Und dann dankt man Jesus aus ganzem Herzen und bittet ihn darum, dass er doch am besten alles sauber macht bei uns. Und dann merkt man auf einmal, dass das Wort Gottes wie so ein Schatz ist, von dem Jesus redet. Und dass wir das Gute, was er in unserem Herz getan hat, nicht mehr verlieren wollen. Und dass uns das viel, viel wichtiger wird, als das, was davor drin war. Man dachte, oh, ich wollte immer groß sein. Oh, ich wollte immer mal so ein schnelles Auto fahren. Oder ich wollte immer mal dort in Urlaub fliegen. Oder was weiß ich, habe mir so irgendwas ausgedacht. Und ne, das ist normal, dass es so eine Sehnsucht gibt. Aber das ist nichts von Dauer. Das verpufft wie so ein Nebel. Aber das, was Gott in unser Herzen gibt, diese Annahme, diese Freude, das Geschenk seiner Gegenwart, überhaupt unsere Rettung, dass wir bei ihm in Ewigkeit sein dürfen, das ist doch viel wertvoller als alles andere. Ja? Und darüber sollen wir nachdenken. Und wenn das groß wird in unserem Herzen und das aus unserem Mund rausschwappt und auf einmal die anderen was mitkriegen, was? Na klar, das kannst du auch haben, ist auch für dich. Ich bin doch kein Privilegierter hier. Jesus hat den Preis bezahlt und jeder darf zu Gott umkehren. Ja? Dann kommt das raus, was Freude verursacht und worüber Gott sich ebenfalls auch freut. Genau. Deswegen ist es ein Kampf mit den Gedanken. Und man muss sich für den richtigen Weg entscheiden. Genau. Danke, Herr, für deine Gnade. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns erinnerst, wo wir den nächsten Schritt machen sollen. Danke, dass du uns von ganzem Herzen liebst, Herr, und uns aufhilfst und möchtest, dass wir weitergehen, da, wo wir vielleicht eine Niederlage erlebt haben. Und dass du uns hilfst, in deinem Sieg zu leben, dir zur Ehre. Danke für deine Gnade, Herr. Danke auch für diesen Gottesdienst jetzt. Und ich bitte dich, dass du dein Wort versiegelst, Herr, dass du drauf aufpasst und dass du deinen Samen in unseren Herzen aufgehen lässt, dir zur Ehre. Ich bitte dich auch um Schutz und Bewahrung für alle von uns, Herr, auch für alle, die heute nicht hier sein konnten und auch für die ganze Woche. Danke für deine Gnade, mein Gott. Amen.